Greet everyone here this morning.
Ich grüße alle hier heute Morgen. Wir sind heute nicht so viel. Viele sind auch rausgegangen zu anderen Gemeinden. Wir beten, dass Gott die Zeit segnet. Einige sind bei den Gemeinden, einige sind bei den Beerdigungen. Ein Team ist auch in Kenia. Wir wissen nicht, was Gott noch alles tun wird.
Even these days, people went up to Zimbabwe and people from Zimbabwe came here.
In diesen Tagen war ein Team von uns in Zimbabwe, Leute von Zimbabwe sind hierher gekommen. Wir erinnern uns, wie Pfarrer Stegen oft gesagt hat, das Evangelium wird vielleicht noch ganz Afrika durchdringen.
And it was really his desire that the Lord would work.
Es war sein Wunsch, dass Gott weiterwirkt, nicht nur hier im Lande. Es ist so, wie die Bibel sagt. Die Ernte ist groß, es sind aber nur wenige Arbeiter da. Heute ist ein besonderer Tag. Ganz besonders. Erlaub mir eins zu sagen. Wir haben unter uns Leute, die Gott in wunderbarer Weise gebraucht. Leute, die dieses Werk tragen, die uns lehren und leiten jeden Tag. Leute, zu denen wir jeden Tag kommen können. Und man merkt, was Gott ihnen für eine Weisheit gegeben hat, wenn man zu ihnen geht, wenn man seine Probleme mit ihnen teilt. Entschuldigt mich, dass ich es so sage. Heute ist es Geburtstag von Aunt Eunice. Wir wollen ihr danken für ihr Leben, für ihre Hingabe, für ihren Gehorsam, für die Werke Gottes. Betet bitte für sie, betet für die älteren Mitarbeiter. Sie werden auch älter. Betet für sie, dass Gott sie bewahrt. Wir wünschen Aunt Eunice Gottes Segen, dass es sie noch weiter bewährt.
God bless you today. God bless.
Vielen Dank. Lass mir noch etwas sagen, bevor ich mit der Predigt anfange. In diesen Tagen ging es einigen Leuten nicht so gut gesundheitlich. Ich möchte keine Namen erwähnen. Einige sind nicht so gesund momentan. Ich hoffe, dass Sie auch zuhören können jetzt beim Gottesdienst. Sie wissen, wer Sie sind. Ich möchte sagen, dass wir für Sie beten. Dass Gott jedem, der nicht gesund ist, die Kraft gibt, die er braucht. Manchmal kommt es so vor, als ob der Teufel das aufhalten möchte, was Gott tut. Wollen wir noch beten jetzt am Anfang? Ich möchte beten, dass Gott mit jedem ist, der nicht gesund ist. Ist jemand gibt, von dem du weißt, bete auch für diese Person, dass wir einander im Gebet tragen können. Wollen wir beten? Herr, dein Name ist über allen anderen Namen. Du bist der König der Könige, du bist der Schöpfer dieser Welt. Du hast gesagt, dass kein Haar von unserem Haupte fallen wird, ohne dass du das weißt. Herr, wir vertrauen dir, dass jedes Leben in deiner Hand ist. Jede Person, die es nicht gut geht, wir beten für diese Person. Rühre du jede Person an mit deinen heilenden Händen. Wir beten für jeden, dass du sie ermutigst und aufhebst. Wir denken besonders an die älteren Mitarbeiter. Hebe du ihre Hände hoch, bewahre du sie. Dass du dadurch deine Kraft, deine Gnade zeigen kannst. Bitte sei mit uns, wenn wir dein Wort lesen. Und segne du es uns. Amen. Heute Morgen möchte ich etwas reden über die Geschichte von Noah. Ich bete, dass Gott da etwas für jeden von uns hat. Fangen wir an, 1. Mose, Kapitel 6. Erster Mose 6, ab Vers 6. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Lies mir mal so weit. Gott hat die Erde erschaffen. Gott hat jedes Lebewesen, jede Person in seinem guten Willen erschaffen. Erschaffen für ihn, für sich selbst. Er wollte es tun. Er hat alles geschaffen. Aber die Welt wurde böse. Sie haben sich von ihrem Schöpfer abgewandt, sind gegen das gegangen, warum Gott sie eigentlich geschaffen hatte. Und zwar so sehr, dass Gott schließlich sagen musste, es ist besser, dass ich alles wieder vertilge. Besser, dass ich meine Schöpfung ein Ende bereite. Gott hasst Sünde so sehr, dass er bereit war, das wieder zu zerstören, was er eigentlich geschaffen hatte, was er eigentlich lieb hatte. Wie er gesehen hat, wie Sünde überhand genommen hat. Ich weiß nicht, ob es schlimmer damals war oder schlimmer heute ist. Das ist mein erster Punkt. Das müsst ihr wissen. Gott wird nicht für immer und ewig mit unserer Sünde einfach nichts dagegen tun. Gott wird nicht für ewig dem sündigen Treiben zuschauen. Es wird eine Zeit kommen, wo er sagen wird, jetzt ist mal genug. Wenn wir bewusst sündigen, wir wissen, was gut ist, was verkehrt ist, wird Gott eines Tages sagen, jetzt ist genug. Du machst einfach mit dem weiter. Du weißt, dass es verkehrt ist.
Und
vielleicht wird der Tag früher kommen, als du es erwartet in deinem Leben, wo Gott dann sagen muss, jetzt ist genug. Das musst du wissen. Nicht, dass es plötzlich völlig überraschend für dich kommt. Wehe uns, wenn wir Gott das Herz brechen. Eine andere Übersetzung sagt, dass das Herz Gottes gebrochen war, zerbrochen war. So wie er uns lieb hat, uns geschaffen hat, er hat dich und mich lieb. Genauso wird der Tag kommen, dass er einmal sagen muss, jetzt ist aber genug. Wenn man ein paar Verse zurückgeht, Kapitel 6, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten. Denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten. Mein Geist soll nicht mehr in den Menschen walten und alles bewirken können. Hör zu, Gott sagt, ich werde nicht für immer euch lehren und sagen, es wird ein Tag kommen, wo ich sagen muss, jetzt ist genug.
The word strife also refers to be ruled.
Das Wort walten, dass der Geist nicht mehr walten soll, heißt auch, dass der Geist nicht mehr herrschen soll in unserem Leben. Nämlich, dass Gott Tag für Tag sagen muss, tu dies nicht, tu jenes nicht. Gott möchte die Herrschaft im Leben eines Menschen haben, aber der Mensch möchte nicht zuhören. Dieses Wort walten wird auch übersetzt zu bitten. Gott wird dich nicht immer bitten und betteln die ganze Zeit. Es ist ein schrecklicher Gedanke eigentlich, wenn wir weitermachen in dem, wo wir genau wissen, das sollten wir nicht tun. Gott wollte alles auf Erden zerstören.
Er
sagt, ich werde die Menschheit alles geschaffen haben, werde ich von der Erde vertilgen. Gehen wir weiter zu Vers 8. 1. Mose 6, Vers 8. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Gott wollte jeden Menschen auf Erden vertilgen. Aber wie er sich umgeschaut hat, hat er Noah gesehen. Noah fand Gnade vor dem Herrn. John Wesley sagt, Noah hat Gnade in den Augen Gottes gefunden. Das zeigt Gottes Gerechtigkeit, auch wenn seine Welt ihm nicht gefällt. Und das zeigt, dass Gott jede Person prüft. Den Wesenszug eines jedem Menschen entgeht Gott nicht. Gott prüft das Herz von jedem Menschen. Er prüft unsere Gedanken, prüft das, was wir tun, was wir denken. Er prüft meine Motive. Er weiß alles über mich. Lass mich dies fragen. Da, wo du bist, sei es zu Hause, mit der Familie, auf der Arbeit, wenn Gott die Tiefe deines Herzens ergründet, finden wir dann auch Gnade bei ihm? Hat Gott an uns wohlgefallen? Sag nicht, ja, meine Umstände sind so schwer. Sag nicht, keiner um mich herum dient Gott. Sag nicht, ich mache das aus diesem und jenem Grund. Ich habe so reagiert wegen der Umstände, in denen ich mich befinde. Noah hat in einer korrupten Welt gelebt. Um ihn herum war das Böse. So sehr, dass Gott es vernichten wollte. Aber in dieser Situation hat Gott gesagt, Gott hat Gnade, Wohlgefallen an Noah gefunden. Findet dein Leben in Gottes Augen auch Wohlgefallen und Gnade, egal wie die Umstände auch sind? Gott prüft das Herz von jeder Person, das Motiv von jeder Person. Deine Motive. Oft kann man gleich merken, ob er auf dem richtigen Weg ist. Frag dich, stell dir die Frage, warum möchte ich das jetzt tun? Überleg dir mal, wenn du etwas tun möchtest, stellst dir eine ehrliche Frage. Warum möchte ich das so tun? Ist nur für mich? Dann pass auf. Vielleicht soll ich noch versuchen, mich zu rechtfertigen. Pass auf. Vielleicht möchte ich etwas machen, um jemand das heimzuzahlen. Pass auf. Noah fand Gnade vor dem Herrn, aber nicht nur für sich selbst, auch andere haben davon Nutzen gezogen, sozusagen. Weil Noah Gnade gefunden hat, wurde nicht nur er errettet, auch andere wurden errettet. Denk mal darüber nach. Auch die Tiere wurden errettet. Ein Mann. Wenn ich Gottes Gnade finde und Wohlgefallen da, wo ich bin, werden Menschen um mich herum auch davon Nutzen ziehen können. Ja, die Kinder Noahs waren Nutznießer davon. Noahs Kinder wurden deswegen auch errettet. Hören wir als Eltern das? Als Mann des Hauses haben wir eine Verantwortung nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Männer, wir haben eine Verantwortung in unserem Haus. Mütter, ihr habt eine Verantwortung euren Kindern gegenüber. Du sagst vielleicht als Kind, was kann ich denn machen? Vielleicht möchte Gott durch dich, Kind, deine Familie erretten. Wenn wir dem gehorsam sind, was Gott uns sagt, werden auch die um uns herum davon Nutzen ziehen können. Wir kommen noch dahin. Das Gegenteil stimmt aber auch. Wir werden später noch davon lesen. Gehen wir 3 Kapitel weiter. Kapitel 9. Ab Vers 19. 1. Mose 9, ab Vers 19. Wir kennen die Geschichte. Noah ist in die Arche gegangen, es hat geregnet, alle wurden vernichtet, außer Noah und seine Familie. Vers 19, das sind die 3 Söhne Noahs. Von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Überlegt euch, wir alle hier, jeder von uns, weiß, Inder, Schwarz, wer ich auch sein mag, wir stammen alle von demselben Vater ab. Ich hoffe, dass wir auch einander uns so ansehen als Brüder und Schwestern. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und als er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid, legten es auf ihre Beine Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und sprach weiter: Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Noah hat Wein gemacht und er wurde davon betrunken. Die meisten Kommentatoren sagen, dass es möglich ist, dass es ihn überrascht hat. Wir wissen nicht, ob er gewusst hat, dass er davon betrunken werden kann. Die Tatsache aber ist, dass er davon überwunden war. Matthew Henry sagt, manchmal, die Versuchung bewahrt haben, sie werden manchmal überrascht von der Sünde, weil sie nicht aufgepasst haben, weil sie nachlässig geworden sind. Noah, der immer nüchtern geblieben ist, während alle Menschen um ihn herum betrunken geworden waren, wurde nun betrunken, wo alle Menschen um ihn herum nüchtern waren. Der stehen muss aufpassen, dass er nicht falle. Es gibt etwas, was jedem Christen bedroht. Jeder Christ ist in großer Gefahr, wenn wir Sünde zulassen in unserem Leben. Ich möchte zwei Wege erwähnen. Die Sünde erstmal, der wir uns bewusst sind. Ja, ist eine kleine Sünde, die wir nicht überwinden können, aber eine Sünde, die ich bewusst tue. Die Sünde, die ich noch zu gerne habe. Es gibt Sünde in einem Christenleben, wenn er nicht damit abrechnet, wird diese Sünde ihn kaputt machen. Ich erinnere mich an die Geschichte, die Onkel David Kitt erzählt hat. Ich denke, er hat mir die Geschichte erzählt. Ein Mann ist auf einen Berg gestiegen. Unten am Berg lag eine Schlange. Die Schlange hat zu dem Mann gesagt, bitte kannst du mich mitnehmen, kannst du mich auf den Berg da hochtragen. Ich möchte auch auf den Gipfel gelangen. Der Mann hat der Schlange gesagt, du bist eine giftige Schlange. Du wirst mich beißen und ich werde dann sterben. Schlange sagt, nein, ich werde dich nicht beißen. Du musst nur auf den Bergspitze kommen. Bitte nimm mich mit. Schließlich hat der Mann gesagt, gut, ich nehme dich mit, ich mache das für dich. Der Mann hat die Schlange genommen, ist auf den Berg gestiegen. Wie oben auf den Gipfel kam, bevor er die Schlange hingelegt hat, hat die Schlange ihn gebissen. Er hatte das Gift in sich. Der Mann hat der Schlange gesagt, du hast mir gesagt, du wirst mir nicht beißen. Du hast mir es versprochen. Die Schlange hat gesagt, du hast aber gewusst, dass sie dich beißen würde, oder? Hast du es nicht gewusst? Du hast doch gewusst. Christen, wenn ihr mit Sünde sitzt, werdet ihr wissen, es wird euch irgendwann mal zuschlagen, die Sünde. Wenn ihr mit unbekannter Sünde rumsitzt, weißt, es wird dich vergiften. Es gibt keinen Zweifel davon. Vielleicht wird Gott damit dann sagen müssen, jetzt ist genug. Der zweite Punkt, es gibt Sünden, die einen überraschen. Darum sagt die Bibel, wir müssen wachen und beten. Wachet und betet, dass wir nicht überrascht werden. Matthew Henry sagt, eine falsche Sicherheit. Wir denken, es geht gut. Ich bin in einer Gemeinde, in einer Familie. Verkehrt. Falsche Sicherheit. Du denkst, der Teufel wird mich hier nie kriegen können. Sorglosigkeit, Nachlässigkeit. Vielleicht, wenn es gut geht, ist die Gefahr, dass wir nicht in allem uns auf Gott verlassen und ihm vertrauen. Wir haben es jetzt erreicht. Ich brauche meine Bibel nicht mehr so zu lesen. Denk daran, als du das erste Mal Christ geworden bist, hast du die in der Bibel gelesen. Du hast alles aufgesogen, aber jetzt denkst du, ich habe was erreicht. Eine gefährliche Situation ist das. Es gibt ein Alarm. Es gibt eine Statistik, die einen alarmiert über Leute, die Fallschirm springen. Man springt aus dem Flugzeug und man landet mit dem Fallschirm dann auf der Erde wieder. Fallschirmspringer, man lernt am Anfang, dann nennen sie ihn einen Studenten praktisch. Die erste Stufe des Fallschirmspringers nennt man Studenten. Nach 20 Sprüngen bekommt man eine A-Lizenz. Nach 50 Sprüngen bekommt man eine B-Lizenz. Nach 100 Sprüngen bekommt man eine C-Lizenz und nach 200 Sprüngen bekommt man die D-Lizenz. In 1993 hat man Statistiken herausgebracht in Amerika, die gezeigt haben, 59% von allen Unfällen bei Fallschirmspringern geschehen mit denen, die die D-Lizenz haben. D-Lizenz nennt man auch. Das sind die besten Fallschirmspringer. Sie wissen genau, was zu tun.
Sie
haben es 100-mal gemacht. Sollte kein Problem mehr sein, ihre Springen. Die meisten Unfälle im Fallschirmspringen geschehen da, wo man es am wenigsten erwartet, bei den Leuten, die meisten Erfahrung haben. Wenn wir sorglos werden im christlichen Glauben, im christlichen Wandel, werden unsere Statistiken auch so sehen. Und warum? Nach Jahren, 20, 30 Jahren, fällt einer. Er sündigt.
May we be awake.
Dass wir doch wach sind, dass Gott uns hilft, dass der Heilige Geist uns zeigt, wenn etwas von hinten kommt, dass wir uns warnen, dass wir Ohren haben zu hören, nicht dass wir fallen.
Winham
als Ham seinen Vater da gefunden hat. Ist er rausgegangen, hat seinen Brüdern erzählt.
Ich
habe gelesen, was dann geschehen ist. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, weil seine Zunge beherrschen kann, der ist ein vollkommener Mensch. Und ein paar Punkte reden, dass Ham es seinen Brüdern erzählt hat. Johannes, Jakobus 3, Vers 2 lesen wir.
And if anyone does not offend in speech, never says the wrong things, he has a fully developed character and a perfect man, able to control his whole body.
Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Jakobus 3, Vers 2.
You can go and read it.
Man kann das ganze Kapitel eigentlich lesen, Jakobus 3. Die Zunge ist wie ein Feuer. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Jakobus 3, Vers 6. Vers 8. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel, voll tödlichen Giftes. Könntest du heute lesen? Aus Zeitgründen will ich das nur schnell durchmachen. Vers 10. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Mit ihr loben wir den Herrn Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach seinem Bilde Gottes gemacht ist. Vers 9. Es gibt Geschichte von einem König, der seinen Koch gefragt hat, mein Essen zu kochen. Er hat gesagt, mach mir das beste Essen, was du kochen kannst. Der Koch hat nachgedacht. Es gibt ein Essen, das ist die Kalbszunge. Wenn man es gut vorbereitet, ist es was, eine Delikatesse. Hat Essen gemacht, gekocht, hat es dem König gebracht. Der König hat es gegessen, hat gesagt, das beste Essen, was ich je gegessen habe.
Hat der
König hat dem König zum Koch gesagt, koch mir jetzt das schlechteste Essen, was du kochen kannst. Denk etwas, was ich nicht essen kann. König hat ein Essen gekocht, zum König gebracht. Der König hat es gegessen und hat gesagt, wirklich, schlechtes Essen, was ich je gegessen habe. Hat ihn gefragt, wie hast du denn das gekocht?
Er sagt,
das erste Essen war eine Zunge von einem Rind.
Das
zweite Essen, schlimmste Essen, war auch die Zunge einer Kuh.
That is our tongues.
So ist unsere Zunge.
That is our speaking.
Das ist unser Reden, ist so.
And we need to be watchful.
Wir müssen aufpassen, was wir sagen.
Now, if you read this,
wenn man das liest,
we can assume, and probably rightly so,
können wir uns vorstellen, dass Ham hier spottend über seinen Vater gesprochen hat. So wie er es seinen Brüdern erzählt hat. Vielleicht hat er seinen Vater verspottet, vielleicht hat er gelacht, hat keinen Respekt gezeigt. Da, wir werden nicht verkehrt liegen, wenn wir es so vorstellen. Wollen wir die Worte nehmen, so wie sie hier stehen. Die Worte von Gott inspiriert sind, für uns da sind, damit wir genug das wissen, was wir zu wissen haben. Könnt ihr es nachlesen in irgendeiner Übersetzung? Er hat seinem Vater nackig da liegen sehen, hat seinen Brüdern erzählt. Andere Übersetzung. Hat seinen Vater nackt gefunden, ist rausgegangen, hat seinen Brüdern erzählt.
Afrikaans Bible says, "Tekenne gefeer," it means he made it known.
Afrikaans sagt, dass er seinen Brüdern erzählt hat, hat ihnen davon berichtet. Das alles, was wir lesen, hat seinen Brüdern gesagt. Wollen wir uns das mal anschauen? Wollen wir alles andere mal zur Seite legen?
And if there's one point I'd like you to take from the service, if you're going to forget everything,
wenn auch alles andere vergesst vom Gottesdienst, nehmt das jetzt mit euch. Wenn du dich nicht an mehr erinnern kannst, vergesst dies nicht. Denn da versagen wir oft, da fallen wir. Ham hat seinen Brüdern gesagt. Hat es ihnen gesagt. Hat nur die Botschaft weitergegeben. Vielleicht ist er nicht mehr hingegangen, um es zu suchen. Vielleicht hat er es nur so zufällig gesehen. Da war aber nichts verkehrt, dass er ihn zufällig da betrunken oder nackt gesehen hat. Vielleicht war da kein Fehler damit. Es ist zufällig, hat er es gesehen. Aber in Gottes Augen, die Tatsache, dass es ihnen gesagt hat, war genug, um seinen Sohn zu fluchen, zu verfluchen. Überlegt euch mal, nur die Tatsache, dass er das, was er gesehen hat, und es dem Nächsten weitererzählt hat, das hat einen Fluch über sein Leben gebracht. Vergiss alles andere. Vergiss den Sport. Vergiss alles andere. Dass er es mit dem Mund gesagt hat, seinen Brüdern. Das war eine Sünde in den Augen Gottes. Christen, wir müssen aufpassen, was wir sagen. Aufpassen, was wir mit unserem Munde alles sprechen. Gott erwartet was Besonderes von uns, ein hohes Niveau. Ham hat diese Worte ausgesprochen. Das wäre für Christus ein Ärgernis. Wie oft versagen wir nicht gerade mit diesem Punkt? Wie oft haben wir nicht vielleicht Kommentare abgegeben? Dinge sagen, die dem anderen wehtun. In dem, was wir sagen, wir haben darin nicht den vollen Gefallen Gottes. Vielleicht sagen wir es der verkehrten Person. Vielleicht sagen wir es an der verkehrten Stelle. Es ein Gespräch, was woanders hingehört. Wir sagen es aber da, wo es nicht passt. Manchmal reden wir so vorschnell. Ham hat sich vielleicht gar nicht über nachgedacht, was er jetzt da gesagt hat. Die Tatsache, dass diese Worte über seine Lippen kamen, war ein Fluch auf seine Nachkommen. Denk mal kurz darüber nach. Was wir alles sagen, wenn Leute nicht über sie sagen, wenn sie nicht da sind.
J. Edwin Orr was a man who studied revivals.
Ein Mann hat Erweckungen untersucht. Er hat gesagt, wenn man jemanden in eine schlechtere Position reinstellt, wenn du jemanden in einem schlechteren Licht stellst als vorher durch das, was du gesagt hast, hast du über ihn schlecht geredet. Wir laufen vielleicht schnell zu ein paar Leuten und erzählen die Fehler von einer Person. Da reden wir schlecht über Leute, wenn wir das so machen. Oft zeigen wir schnell die Fehler der anderen, weil wir oft das gleiche Problem haben. Manche sagen, vielleicht war es möglich, dass Ham auch das Problem hatte mit dem Alkohol. Deswegen ist er vielleicht so schnell und hat seinen Brüdern erzählt. Wenn er sagen kann, die anderen sind ja auch so, dann steht er besser da. Die Söhne Hams und seine Nachkommen wurden verflucht wegen dem, was Ham gesagt hat. Die Worte, die wir reden, können einen Fluch über uns bringen oder einen Segen. Nächstes Mal, wenn wir was sagen, wenn jemand ein Gedanke mir schnell kommt, wollen wir aufpassen. Ich sage nicht, man darf nicht sprechen. Es gibt Sachen, die gesagt werden müssen. Aber wollen wir dafür sorgen, dass wir das sagen, was Gott uns zeigt. was Gott wohlgefällt. Das soll aus unserem Munde kommen. Die Bibel sagt, wer viel redet, sündigt auch viel. Vielleicht müssen wir einfach weniger reden. Ich möchte mit einem Punkt abschließen. Ich habe schon am Anfang früh erwähnt, ich möchte es nochmal sagen. Wir als Eltern, durch uns werden unsere Kinder entweder gesegnet oder verflucht durch das Leben von uns Eltern. Wenn unsere Kinder das Verkehrte machen, dann schau mal dein eigenes Leben an.
Man
kann viel darüber sagen. In diesen Tagen hat uns jemand an etwas erinnert und hat gesagt, als die Eltern ihre Kinder gebracht haben zum Pfarrer Stegen, dass er sie einsegnet, als Menschen gekommen sind und haben gefragt, bitte kannst du für unser Kind beten, dass wir unser Kind eingesegnet wird im Gottesdienst. Das Erste, was dann Pfarrer Stegen gefragt hat, reinigen die Eltern auch ihr Leben? Nicht das Kind. Was weiß das Kind? Es ist noch ein Baby. Hat gefragt, reinigen die Eltern ihr Leben? Bekennen sie ihre Sünden? Bringen sie ihr Leben in Ordnung? Denn nur wenn sie es machen, bin ich bereit, für das Kind zu beten. Eltern, denkt mal darüber nach. Wir wollen, dass unsere Kinder gesegnet sind. Wir wollen, dass Leute für sie beten. Aber unser Leben ist nicht mit Gott in Ordnung. Aber vielleicht hat er gewusst, dass er beten kann, bis er blau im Gesicht wird. Aber wenn die Eltern nicht ihr Leben in Ordnung bringen, wird das Kind verflucht sein. Eltern, wollen wir das nicht leichtfertig nehmen? Wenn auch dich das davon abhält, vom Sündigen. Wenn du weitermachst mit der Sünde, überleg mal erst, bevor du es machst. Was du auch immer tust, pass auf. Wenn ich das die Sünde begehe, wird das Leben meines Kindes verflucht sein. Wir wollen das Beste für unsere Kinder haben. Auch wenn das dass der Grund ist, warum du nicht sündigst. Denk immer, wenn ich das tue, wirst nicht nur du, auch dein Kind wird verflucht sein. Das sollte Grund genug dafür sein, nicht zu sündigen, wenn du an deine Kinder denkst. Das wird dir vielleicht helfen, dass du wieder zu Verstand kommst, dass du merkst, wir müssen ein heiliges Leben führen. Wir müssen ein heiliges Leben vor Gott führen. Wenn wir es nicht machen, wird der Tag kommen, wo sagen wird, jetzt ist genug. Vielleicht kommt dieser Tag schneller, als du dir es vorstellst. Sei kein Tor und spiele nicht mit dem Feuer. Denn sonst wirst du das Feuer erleben. Entschuldigen, wir haben schon so viel gehört, aber ich möchte noch eine Herausforderung bringen. Was in meinen Augen noch mehr Eltern verdammt als ihre eigene Zunge. Das ist der Respekt, mit dem Sem und Japhet ihren betrunkenen Vater behandelt haben. Behandeln wir die älteren Leute mit dem Respekt, den Gott von uns erwartet? Denk mal darüber nach. Da ist ihr Vater, er liegt betrunken da. Er stolpert umher, er erbricht. Er beschmutzt sich selbst. Er sagt Sachen, die er nicht sagen sollte. Doch der extreme Rezept, mit dem sie ihm da begegnet sind. Sie haben nicht nur eine Decke genommen und haben ihn damit zugedeckt. Sie haben sich umgedreht, damit sie ihn nicht sehen konnten. Haben seine Blöße nicht gesehen, haben seine Schande dann nicht gesehen, sind rückwärts gegangen mit der Decke, um ihn dann zuzudecken. Gottes Wort sagt, dass wir einander respektieren sollen, höher als dass wir uns selbst respektieren. Der Jesus sagt, was ihr getan habt, einen meiner geringsten Brüder, habt ihr mir getan. Überleg dir mal, wer ist der Geringste in deinen Augen? Passt gut auf, überleg mal. Wer ist der Geringste in deinen Augen? So wie du diese Person behandelst, hast du auch den Herrn Jesus behandelt. Wir lesen hier von einem Betrunkenen. Sie haben ihn so behandelt wie den Herr Jesus. Entschuldige, dass ich das so beschreibe, so vergleiche. Ich habe Angst, Beispiele zu bringen. Ich möchte nicht Leute jetzt demütigen. Du weißt, die Leute, die wir sehen, wenn wir fahren, die am Wegesrand laufen, sie sind verwirrt. Man kann sehen, ihre Haare sind lang, ungepflegt, schmutzig. Sie schleppen eine Plastiktüte mit sich herum mit Alteisen drin. Wenn du diese Person, auf diese Person herab schaust, dann schaust du auf den Herrn Jesus herab.
Es
ist nur in deinem Herzen. Du hast den Jesus verachtet. Was du dieser Person getan hast, hast du dem Herrn Jesus getan. Freunde, wollen wir unsere Herzen prüfen? Wer sind die Leute? Wer ist die Person, von der ich am wenigsten halte? Auf die ich herabschaue. Erster Punkt. Denke an ihn höher als über dich selbst. Zweiter Punkt. Behandle ihn so, wie du auch den Herrn Jesus behandeln würdest. Wollen wir beten? Unser Gott, wir dienen einem besonderen Gott. Wie träge sind wir, dass wir deinem Vorbild nicht folgen. Wir bringen deinem Namen Schande mit unserer Zunge, durch unsere Gedanken, durch unsere Werke. Bitte sei uns gnädig, Herr. Bitte sei uns gnädig. Wenn wir dich gesündigt haben, so wie wir die Beispiele gehört haben, hilf uns, dass wir es bekennen, dass wir uns davon bekehren, dass wir wie dein Diener Hiob makellos vor dir wandeln können. Hilf uns, dass wir das bekennen, wo wir gesündigt haben, dass dein Blut wirken kann an unserer Seele, dass deine Seele uns reinigen, reinwaschen kann. Wir bitten es im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.